An Aktien führte lange kein Weg vorbei. Doch heute bringen langlaufende US-Staatsanleihen mehr als 5%, während die Gewinnrendite des S&P 500 nur bei rund 3,8% liegt. Warum überhaupt noch Aktienrisiken eingehen? TINA steht für There is no Alternative. Das meint, es gibt keine Alternative zu Aktien. Aber ist TINA wirklich tot oder sieht der Zins nur sicherer aus, als er ist? Ringfrei für den Finance Fight Club mit Stefan Risse von Akatis Investment und Volker Schilling von Greif Capital Management. Schönen guten Tag, Herr Risse. Schönen guten Tag, Herr Schilling.
Hallo, Herr Kerscher.
Hallo in den Ring.
Ja, um erstmal auf die Ringseite von Herrn Schilling zu gehen. Herr Schilling, ist TINA tot?
Ich habe ja, also von Akronymen habe ich noch nie was gehalten an der Börse. Da springt ja die Presse noch immer drauf an, weil man das schön als Schlagzeile verbreiten kann. Aber letztlich zählt ja die Substanz dahinter. Und natürlich spielen Anleiherenditen immer eine Rolle, auch für den Aktienmarkt. Das lässt sich ja schön zeigen, allein schon, weil wir zukünftige Gewinne ja abdiskontieren müssen. Und ja, es gibt auch wieder höhere Zinsen am Markt, und zwar ziemlich rasant, wie ich finde, auch in den letzten Monaten. Aber das ist nicht so sehr der Spiegel dessen, dass es wieder attraktiv ist, sondern es ist vielmehr der Preis des Geldes, wenn ich jemandem Geld leihe, den ich als nicht besonders guten Schuldner einschätze. Und genau das ist das Thema bei Staatsanleihen. Wir haben ziemlich miserable Schuldner da draußen, die immer mehr Geld von uns wollen und deswegen müssen sie mehr Zinsen bezahlen. Und ob das eine Alternative ist, bei schwierigen Schuldnern noch mehr Geld nachzukippen und dann lieber auf gute Aktien zu verzichten, um Anleihen zu kaufen, da habe ich meine Zweifel.
Sehen Sie das Ähnlicheres?
Naja, erstmal spannend, dass Volker Schilling sagt, er hat nie was von Akronymen gehalten. Ein Mann, der am Finanzplatz Deutschland eine Metapher nach der anderen rausballert. Aber kommen wir mal zum fachlichen Teil. Volker Schilling mischt da ganz viel zusammen und ich muss das jetzt erstmal alles wieder so ein bisschen aufklären und mal feinsäuberlich voneinander trennen, wenn er von schlechten Schuldnern spricht. Also zunächst einmal die Frage an Volker Schilling, ob er denn tatsächlich glaubt, der Schuldner USA sei in dem Sinne schlecht, als dass die Gefahr bestünde, dass der amerikanische Staat die Staatsanleihen, die er begeben hat, nicht zurückzahlt oder auch die Zinscoupons nur schuldig bleibt. Ich würde bei einem Bejahen eigentlich das Gespräch abbrechen wollen, weil Costolani sagte immer schon, wenn ihm Volkswirte mit der These um die Ecke gekommen sind, die Amerikaner würden pleite gehen, dann würde er am gesunden Menschenverstand zweifeln. Also Volker, wie sieht's da aus? Glaubst du tatsächlich, die Amerikaner werden irgendwann sagen, wir können unsere Schulden nicht mehr bedienen?
Nein, sie werden sie irgendwann einrahmen, ins Museum stellen und auch Eintritt dafür verlangen, dass wir sie angucken dürfen, die Schulden. Ja, also was ich meine ist der Zusammenhang, dass es nicht umsonst ist, dass es gerade 5% oder fast 5% in den USA gibt, wenn man dem amerikanischen Staat Geld leiht. Das ist nicht, weil das sehr großzügig ist oder vor allem, weil das nicht risikofrei ist, sondern das ist der Preis dafür, dass ich einem Schuldner, der permanent schlechter wird, überhaupt noch Geld leihe. Und diesen Zusammenhang wollte ich klar machen.
Ich fand, das war jetzt keine Antwort auf meine Frage. Nochmal. Deswegen die Frage. Wenn der Schuldner immer schlechter wird, steigt damit die Gefahr eines Defaults, eines Zahlungsausfalls seitens des amerikanischen Staates. Wir reden nur, um dir eine Brücke zu bauen, über nominale Beträge.
Ja, gut. Ich glaube, du baust mir keine Brücke, wenn du über nominale Beträge reden willst. Warum? Weil wir nachher eben auch noch über Inflation reden müssen als weiteres großes Risiko. Aber natürlich ist der Preis des Geldes auch immer ein Barometer dafür, für eine Wahrscheinlichkeit für Ausfall eines Schuldners. Dass das bisher noch nie eingetreten ist, dass Amerika da natürlich wahrscheinlich den längsten Atem von allem hat und auch Instrument hat, um das womöglich lange zu verhindern, da stimme ich dir vollkommen zu. Aber trotzdem ist es nicht risikofrei. Und das ist etwas, was wir nicht suggerieren dürfen, dass wenn ich jetzt US-Anleihen kaufe, ich risikofrei meine 5% einnehmen kann.
Ja, aber Risse.
Kann man. Und das Instrument ist ja auch ein ganz einfaches. Das müssen wir nicht finden, sondern, oder Herr Kerscher, fanden Sie, dass das eine Antwort auf meine Frage war, eine befriedigende? Ich fand es nicht.
Nein, ich würde sozusagen, ich würde Sie ja auch noch um etwas ergänzen. Also Herr Risse, Sie können ja nicht leugnen, dass, ich sag mal, die Schulden der USA sich auf einem Niveau mittlerweile befinden, wo man sagen kann, also gesund ist das mittlerweile schon lange nicht mehr, insbesondere wenn man die Schulden in Bezug zum Bruttoinlandsprodukt sieht.
Ja, sind wir bei über 120% und aufgrund der gestiegenen Zinsen seit 2022 wenden die Amerikaner 16% ihres Bruttoinlandsproduktes für Zinszahlungen auf. Das ist mehr als der Verteidigungshaushalt. Aber diese Instrumente, das zu verlängern, muss man nicht zu finden. Die gibt es und die nennen sich Notenpresse. Das ist mir einfach nochmal wichtig klarzumachen. Staaten, die sich in ihrer eigenen Währung verschulden, gehen nicht pleite. Sie drucken das Geld, in dem sie sich verschulden, Volker Schilling. Und deswegen werden die Amerikaner natürlich immer jede Anleihe bedienen, also zurückzahlen, auf die Zinscoupons zahlen. Das gilt für die Japaner genauso, das gilt für die Briten. Das war in der Eurozone nach Einführung des Euros, um das auch mal abzugrenzen, eben dann plötzlich ein bisschen anders. Warum? Weil wir zwar mit dem Euro immer noch unsere eigene Währung haben, in der wir uns verschulden, aber die Hoheit fürs Währungsdrucken abgegeben hatten an eine europäische Institution. Wir haben uns ja vor Einführung des Euros nie über eine Pleite von Griechenland oder Italien unterhalten. Da war immer klar, die drucken die Drachme oder die Lira nach. Und jetzt kommen wir dann über diese Brücke zu dem anderen Punkt und sie drucken ein bisschen mehr und das wird dazu führen, dass diese Währungen abwerten werden im europäischen Währungssystem, aber es gibt kein Default. Und mit der Einführung des Euros konnte man eben nicht mehr abwerten, weil man hatte keine eigene Währung mehr, man konnte nicht mehr nachdrucken. Aber da gilt für mich, zumindest seit dem Satz von Mario Draghi, ich glaube 2012, 13, whatever it takes, im Grunde die gleiche Logik wie für die USA, für Großbritannien, für Japan. Auch die EZB wird am Ende als letzter dastehen. Aber, und jetzt, das ist die Brücke, über die wir ja wahrscheinlich gemeinsam gehen. Dieses Gelddrucken wird natürlich irgendwann zu mehr Inflation führen. Und der Zinscoupon, diese 5%, die ich mir da jetzt, oder gut 5% für 30 Jahre einkaufe, bringen die mir real denn dann überhaupt noch etwas? Das ist eben immer das Fragezeichen, das dasteht. Und wenn man sich darauf einigen kann, dass insofern diese Schuldenqualität nachlässt, weil die Inflationsgefahr mit dem Anstieg der Schulden steigt, dann haben wir da schon wieder Konsens und gar kein Fight.
Das nachdem Oberlehrer Stefan Risse hier mal doziert hat über die Leute Mechanismen der Notenbanken, ja, was hier überhaupt gar nicht gefragt war, sondern es geht hier um den Standpunkt. Ich habe mir dein Interview sehr genau angehört, Stefan, dass du durchaus auch Anlegern ja durchaus mal nahelegst, ich formuliere es mal vorsichtig, dass Anleihen wieder eine wunderbare Alternative sein können zu Aktien. Und genau das führst du ja gerade ad absurdum. Wir haben nicht nur diese 120% Staatsverschuldung in den USA im Verhältnis zum BIP. Wir haben dieses Jahr wahrscheinlich auch ein Defizit, das bis an die 7% ranragt. Also man macht ja auch noch gewaltige neue Schulden im Rahmen der ganzen Rüstungsausgaben, im Rahmen der Wirtschaftsausgaben und der Geschenke, die man braucht, um überhaupt das Defizit im Haushalt zu decken und so weiter und so weiter. Es wird ja auch nicht besser. Und das Thema der Notenpresse ist ja genau der allerwichtigste Punkt in diesem Zusammenhang, weil wir ja heute schon, wenn wir über 5% reden, aber gleichzeitig 4% Inflation haben, dann bleibt noch 1% real gerade in den USA übrig. Und das willst du Anlegern schmackhaft machen als Alternativen zu Aktien. Dieses lausige 1%, wo wir auch noch ein Dollarrisiko nehmen müssen als europäische Anleger, um das sozusagen zu rechtfertigen. Das ist überhaupt nicht adäquat für das, was ich als Alternative am Aktienmarkt vorfinde, selbst wenn die Renditen am Aktienmarkt inzwischen schlechter geworden sind.
Tja, der Ball liegt wieder in Ihrer Ecke. Nee, der Ball kann man ja nicht sagen, wenn man im Boxring ist. Aber Herr Risse, ne, also was nützen 5% Coupon, wenn der Dollar gegenüber dem Euro 10% verliert? Ne?
Ich halte erstmal fest, Volker Schilling schaut meine Interviews, um sein Wissen anzureichern. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ich wäre umgekehrt nicht auf die Idee gekommen, aber mache ich vielleicht auch mal. Du hast natürlich in all den Dingen, die du da sagst, recht. Und ich glaube auch, und ich würde wirklich mich gerne da wieder so ein bisschen mehr der Situation heute nähern und die auch mit früheren Situationen vergleichen. Wenn man das jetzt erstmal so gegeneinander stellt, dann habe ich die guten 5% und dann die zumindest auf Basis der aktuellen Gewinne nur 3,8% im S&P 500. So, und da hat man früher gesagt, ja, warum soll ich dann Aktien kaufen? Und das ist meiner Meinung nach auch die Erklärung dafür, warum Berkshire Hathaway, also die Investmentholding von Warren Buffett, auf so viel Cash sitzt. Die sind nämlich groß in Staatsanleihen
drin. Ich habe schon gewartet, Stefan, wann du wieder kommst, dass Warren Buffett sozusagen so viel Kasse hat. Ja, weil genau. Seit zwei Jahren hältst du mir das hin und seit zwei Jahren boomen die Aktienmärkte, obwohl diese große Kasse da ist.
Und Berkshire hat noch ein bisschen mehr Mittel, Under Management, wenn man das so sagen will, bei einer Investment Holding als Greif Capital ist noch ein gewisser Abstand da. Also da gibt es vielleicht auch eine Berechtigung dafür, dass die so gut sind. Und ich habe früher einfach gesagt, wenn ich nur 3,8% Gewinnrendite haben, das ist das umgedrehte KGV. Also nicht Dividendenrendite, sondern die Dividendenrendite im S&P 500 ist ja nur noch bei 1%. Sondern, also wenn ich in der Lage bin, jetzt klingeln bei mir hier die Telefone, wenn ich eben in 3,8% nur kriege, als Rendite aus dem, was die Unternehmen operativ erwirtschaften, dann habe ich die Situation, dass ich auf der Anleiheseite mehr bekomme und für die Schwankungen, die der Aktienmarkt beinhaltet, keine Prämie mehr bekomme. Und wenn die Zinsen jetzt steigen, dann nimmt die relative Attraktivität von Aktien gegenüber Anleihen auch jetzt lässt sie Nachfolger. Aber ich räume gerne ein. Und wenn du das mein Interview gesehen hast, das ich mit Martin Kerscher für Wall Street Online geführt habe, dann weißt du das auch. Ich räume aber gerne ein, dass die Risikoprämie, die man früher haben wollte, jetzt vielleicht man nicht mehr haben will oder bereit ist, auf diese auch zu verzichten, weil eben diese Inflationsgefahr mehr für Aktien spricht, weil Aktien eben Inflation ausgleichen. Habe ich da ja auch gesagt. Ja. Nichtsdestotrotz, der Zinsanstieg führt trotzdem zu einer relativen Unattraktivität oder lässt relativ gesehen Aktien jetzt unattraktiver aussehen gegenüber Anleihen, als das noch vor einem halben Jahr der Fall war. Und das könnte ein Belastungsfaktor für die Aktienmärkte werden. Und ich habe nie gesagt, die Leute sollen in Dollaranleihen, Staatsanleihen gehen, deutsche Anleger. Ich habe nur gesagt, das ist die Logik, mit der internationale Anleger wie eben Warren Buffett agieren. Und das kann eben eine Belastung für die Aktienmärkte werden, weil man rausgeht aus Aktien in Anleihen. Was man aus Sicht eines deutschen, europäischen Anlegers macht, ist noch eine ganz andere Frage. Gibt es auch Unternehmensanleihen, die da noch mehr Coupon abwerfen, die durchaus interessant sind und eben dadurch jetzt auch interessanter werden?
Ja, da sind so viele Konjunktive drin hier. Herr Kerscher, sagen Sie mal, er soll klare Aussagen machen und nicht immer in Konjunktiven reden.
Vor allen Dingen, man kann dem guten Herr Risse ja nicht vorwerfen, dass er zu kurze Antworten gibt. Ne? Da kommt man ja sozusagen, also weder gedanklich noch stimmlich, kommt man irgendwie dazwischen. Aber Herr Schilling, Sie haben gerade mit dem Kopf geschüttelt. Mit Sicherheit nicht deswegen, weil Sie argumentativ schwer getroffen sind.
Nein, ich will Stefan kurz erklären, warum seine Milchmädchenrechnung nicht aufgeht. Und ich kann es viel kürzer machen als er. Dazu brauche ich keine epischen Ausführungen. Er vergleicht hier einen statischen Nominalzins einer Anleihe mit einem dynamischen, sich verändernden Wert von Unternehmensgewinnen. Ja, du wählst hier völlig willkürlich die aktuellen Gewinne aus, die ja nicht statisch sind von Unternehmen. Und wenn ich so eine Anleihe kaufen soll, die so einen hohen Nominalzins abwirft, du hast das selber gerade genannt, muss ich mich ja 30 Jahre binden oder vielleicht 10 oder bis 30 Jahre binden, um diesen Nominalzins überhaupt zu kriegen. Und nur am Ende ist die Rückzahlung ja auch meines Kapitals garantiert. Dazwischen kann es ja ordentliche Kurzverluste auch geben, wie wir im Jahr 2022 gesehen haben. Und du vergleichst diesen statischen Nominalzins mit einem sich sehr, würde ich mal sagen, sehr dynamisch sich veränderten Gewinnentwicklung bei Unternehmen und das über 10 oder 30 Jahre. Also da allein hinkt schon diese gesamte Rechnung. Und du redest auch hier nur auf einen Index bezogen, nämlich was die Gewinnrendite betrifft, auf den S&P 500. Wir haben Indizes, die deutlich bessere Gewinnrenditen ausweisen. Also, um es kurz zu machen, das ist mal wieder Cherry-Picking, ja, sich nur das, die Zahl rausnehmen, die dir zusagt und nicht den allgemeingültiges für den Gesamten.
Herr Risse, werden da oder vergleichen Sie da nicht Äpfel und Birnen, wenn man quasi eine vertraglich festgelegte Anleiherendite mit einer schwankenden Gewinnrendite vergleicht?
Der vergleicht sogar Äpfel mit Gemüse. Ja, also noch nicht mal, dass er innerhalb der gleichen Obstart unterwegs
ist. Herr Schilling, müssen wir noch einen drauflegen. Ja.
Herr Risse. Ja. Also ich sag's mal so, Sie können sich ja als Ringrichter da gleich noch in die Ecke von Herrn Schilling stellen und sagen, das ist alles Milchmädchenrechnung und Äpfel mit Birnen verglichen. Es ist halt aktuell, auch wenn man in die USA guckt, die Diskussion, die geführt wird. Und es gibt immer wieder Grafiken, in denen diese sogenannte Risikoprämie gezeigt wird, die Aktien haben oder eben momentan nicht mehr haben, sondern eine negative Risikoprämie haben. Also bisher haben sich weltweit Anleger halt schon auch daran orientiert, aber vielleicht ist es ab jetzt einfach Schwachsinn.
Herr Risse, ich komme mal ein bisschen zu Ihnen in die Ecke.
Ich habe das ja nicht erfunden. Das ist ja eine Diskussion, die geführt wird. Und in früheren Zeiten war die Verbindung zwischen Verzinsung am Anleihemarkt. Also Volker, das weißt du ziemlich genau auch, weil du ja, so wie ich, auch schon einen Tag älter bist. Also bis zu Anfang dieses Jahrtausends, in den 90er Jahren, war es ziemlich klar, dass vielen die Zinsen am langen Ende, die Aktien meistens dann anfingen zu steigen, direkt oder spätestens 9 Monate danach und umgekehrt stiegen die Anleihezinsen, begannen die Aktien dann irgendwann zu fallen. Da gab es schon sehr, sehr klare Relationen. Die sind geringer geworden. Die Risikoprämie, darauf sind Leute bereit zu verzichten wegen der Inflation. Aber es ist ja nicht so, dass es überhaupt gar keine Verbindung mehr zwischen Anleihen und Aktien gibt, weil beide werfen Renditen ab. Und wenn Anleihezinsen steigen, dann steigt zumindest die relative Attraktivität von Aktien.
Aber Stefan, du hast den wichtigsten Punkt doch genannt, nämlich Inflation. Die Inflation ist der große Gamechanger dieses Zusammenhangs. Und das ist auch der große Gamechanger von Korrelationen von Aktien und Anleihen. Das Jahr 22 hat es gezeigt, in einem Umfeld hoher Inflation korrelieren Aktien und Anleihen positiv miteinander und eben nicht mehr negativ miteinander. Das ist ein wichtiges Kriterium, weshalb dieser Zusammenhang vielleicht nicht in diesem Ausmaß gilt, so wie du ihn beschrieben hast.
Ja, zur Inflation soll gleich der Inflationspapst Risse noch was sagen. Aber um vielleicht jetzt mal dem guten Herrn Risse zur Seite zu springen, Herr Schilling, es ist doch auf jeden Fall so, ja, dass diese hohen Renditen bei den Anleihen tendenziell sozusagen den Aktienmarkt unattraktiver machen. Also das hat ja, wenn ich den Herrn Risse jetzt richtig zugehört habe, das ist ja letztendlich das, was er gesagt hat. Aber selbst das teilen Sie nicht, Herr Schilling?
Nein, der Zusammenhang, den er beschrieben hat, ist den, den ich auch genannt habe, dass wir diese Zinsen natürlich als Abdiskontierungsfaktor für zukünftige Gewinne benutzen, um eine heutige Bewertung von Unternehmen oder eine heutige Kursbewertung von Unternehmen vorzunehmen. Und natürlich hat ein steigender Zins am langen Ende einen Hebel auf diesen Abdiskontierungsfaktor zukünftiger Gewinne und sorgt dafür, dass heutige Bewertungen tiefer sein müssten, wenn der Zins steigt. Das ist der Zusammenhang, um den es geht und der auch noch als Einfluss auf den Aktienmarkt da ist. Aber dazu muss man erstens zukünftige Gewinne prognostizieren können. Schwierig in einem so einem dynamischen Umfeld, wie wir gerade unterwegs sind bei den Unternehmen. Zweitens muss man eben dann dafür Annahmen treffen, wie dieses Gewinnwachstum sich auch verändert über den Zeitablauf. Kann man machen. Dafür gibt es Modelle, die am Markt auch alle benutzen. Deswegen gibt es diesen Zusammenhang ja auch noch. Aber, und jetzt kommt der ganz große Unterschied. Früher war es so, dass Aktien auch deswegen gefallen sind, weil wirklich physisch Aktien reduziert wurden in den Portfolios, um Anleihen zu kaufen, weil es eben höhere Zinsen gab am Anleihemarkt. Aber in einem Umfeld, wo es höhere Zinsen gibt, aber dummerweise leider auch höhere Inflationsraten und ich sogar noch rechnen muss, dass die steigen, damit rechnet der Markt ja momentan, ist es eben nicht attraktiv, genau nicht diesen Zusammenhang aus Aktien rauszugehen, um in Anleihen umzuschichten. Und dadurch wird dieser Effekt, dass Aktien fallen bei diesen steigenden Zinsen, eben gerade nicht ausgelöst. Und das ist der aktuelle Unterschied.
Herr Risse, Sie haben ja zu dem Thema Inflation ja sogar, hört, hört, ein Buch geschrieben.
Ja, ich habe die Inflation 2021 angekündigt. Man weiß nicht, kam die Inflation wegen des Buches oder war es nur eine Prognose? Aber so ist es, ja.
Die Inflation kam mit Sicherheit wegen Ihres Buches. Na, aber ich meine, ich will sozusagen nur auf Ihre Expertise in Sachen Inflation hinweisen und dass Sie dem, was Herr Schilling gerade gesagt hat, auch noch was entgegen.
Nein, das ist ja alles.
Mit Argumenten aus 2021 wird er mir nichts entgegnen können. Außerdem zeigt sich schon an seinem eigenen Buchpreis, dass die Inflation nicht zugeschlagen hat dabei.
Sie sind ja ein richtiger Warnweiser heute. So kenne ich Sie ja gar nicht.
Also natürlich hat Volker Schilling vollkommen recht. Ich bin der Meinung, wir werden
hört.
Und die Risikoprämie, die ich für Aktien fordere, ist vielleicht mittlerweile keine mehr, weil ich sage, die Aktien beinhalten diesen Inflationsausgleich. Ich will es trotzdem nochmal deutlich machen, weil wir ja darüber reden und die Anleger, die hier zuschauen, weil darum geht es im Übrigen, Volker, auch. Hier schauen Menschen zu, ja, die etwas mitnehmen wollen. wissen wollen, wie geht's in diesem Börsenjahr weiter? Ja, wie entwickelt sich's? Und da spielt das vielleicht eine Rolle. Und deswegen an Volker mal die Frage, um es deutlicher zu machen. Ich weiß nicht, habt ihr in eurem Fondsspektrum Mischfonds, der Anleihen und Aktien allokiert?
Ja, so. Natürlich.
Also, jetzt nehmen wir mal theoretisch, wir haben ja eine Inflationsrate von knapp 3% in Deutschland. Zehnjährige Bundesanleihen würden 20% abwerfen. Dann würdest du nach wie vor nicht einen Cent und mehr in Anleihen umschichten, sondern würdest, wenn du jetzt eine Aktienquote, weiß ich, von 80% habt, Anleihen 20% in den Mischfonds, dann würdest du bei 20% Anleihen bleiben und würdest in deinen Aktien drin bleiben. Die, weiß ich, Gewinnrendite in Deutschland ist wahrscheinlich irgendwo bei 5% bei den Werten, weil wir ja nicht so hoch bewertet sind. Also auch dann würdest du nicht in Richtung Anleihen umschichten.
Nein, das ist ja, was du wieder machst, sind natürlich hypothetische Fälle aufzutun.
Ja, nee. Ja,
aber auch da, nein, ich will dir ganz konkret antworten. Lass mich die Antwort.
Ja nicht, ne?
Natürlich würde ich mir Gedanken machen bei solchen Zinsniveaus, ob Zinsen nicht attraktiver sind. Aber auch da gilt der Mechanismus, ich muss mir die Inflation auch anschauen dabei. Ja, es nützt mir auch 20% Zinsen nichts, wenn ich 25% Inflation am Markt habe. Ja, kann man ja mal in diverse Länder dieser Welt schauen, wo das der Fall gewesen ist. Da findet nicht Flucht in Anleihen statt bei solchen hohen Zinsen. Da findet Flucht in Sachwerte statt. Schau dir mal die Türkei an, schau dir mal Somalia an, schau dir mal lateinamerikanische Länder an. Das heißt nicht, dass hohe Zinsen automatisch attraktiv sind.
Ja, ich wollte es nur noch mal deutlich machen. Ne? Wenn ich eine Inflationserwartung habe, die gleiche ist und ich habe jetzt am Anleihemarkt einen Zinsanstieg oder ich habe keinen Zinsanstieg, das ist null und ich habe einen Anstieg auf 20%, dann ist all das zwischen 0 und 20 etwas, was Anleihen eben relativ gesehen etwas attraktiver macht für Aktien. Und je stärker dieser Anstieg ist, desto stärker ist der Belastungsfaktor. Bei 20% Bundesanleihen, bei 3% Inflation würden die Aktien abstürzen, sind wir uns, glaube ich, einig. Aber es könnte daraus ein gewisser Belastungsfaktor wachsen. Das ist momentan die Diskussion aktuell an den Finanzmärkten. Darauf wollte ich hinweisen. Die Fragestellung ist ja die, was passiert ganz langfristig eigentlich mit den Anleihen? Wenn die Anleihen weiter fallen, greifen dann die Notenbanken im Zweifel ein und stützen diese, wovon ich mal ausgehen würde, weil sonst natürlich die Finanzierungskosten der Staaten noch höher werden. Also um es abzuschließen, am Ende auch dieses Fight Clubs, das wissen wir ja immer, ist es wirklich sehr, sehr wenig, was uns trennt. Ich bin da schon bei dir, Volker. Trotzdem, der Zinsanstieg in diesem Jahr ist meiner Ansicht nach oder anders betrachtet, wenn wir das Jahresanfang betrachten und jetzt betrachten, dann sind Aktien jetzt etwas unattraktiver, als sie am Jahresanfang waren. Das ist die einzige Aussage.
Teilen Sie diese Einschätzung, Herr Schilling?
Nein, ich teile sie nicht. Deswegen fighten wir ja auch darüber, weil diese relativen Betrachtungen sind für mich Makulatur, weil sie immer noch absolut viel, viel attraktiver sind als der Anleihemarkt. Und weil ja Stefan so Wert legt auf den edukativen Teil unserer Diskussion, er verschweigt ja auch vollkommen, dass Anleihen, er verwechselt risikolos mit dass es trotzdem Kursschwankungen geben kann, auch bei Anleihen. Ja, also es ist ja nicht so, ich kriege ja das Geld in Anleihen auch nur zurück zum Laufzeitende zu 100%. Und ich habe ja trotzdem, obwohl ich vielleicht einen tollen oder attraktiven Coupon bekomme, habe ich ja trotzdem das Risiko von Kursschwankungen, wenn sich die Zinsumfeld verändert, wenn Zinsen beispielsweise steigen. Also habe ich Kursverluste, die ich einfahren kann. Ich habe Währungsrisiken, die ich einfahren kann. Und wenn ich alles subsumiere, dann komme ich zu dem Schluss, dass es noch nicht, ich will jetzt mal eine Brücke bauen, noch nicht attraktiv genug ist, sich jetzt aus Aktien schon zu verabschieden, um in Anleihemärkte zu gehen.
Ja, das, was Herr Risse natürlich auch nicht gesagt hat. Ich glaube, und das ist der eigentliche Mehrwert dieser Folge auch, es geht eigentlich nicht um Aktien oder Anleihen, sondern es geht darum, welche Risiken bekommt der Anleger für welche reale Rendite und vor allen Dingen dann natürlich für welchen Zeithorizont. Das hat diese Falsche ja auch so kontrovers gemacht und konstruktiver vielleicht als so ein klassischer Crash gegen Rallye-Schlagabtausch. Vielen Dank an dieser Stelle an Stefan Risse von Arcatis Investment und an Volker Schilling von Greif Capital Management. Vielen Dank für diesen wieder sehr lebendigen Finance Fight Club.